Deutschlandfunk. Der Tag.
Offen gestanden weiß ich nicht mehr, was ich Ihnen noch erzählen soll. Sie alle haben das schon 100-mal gehört. Die Uhr tickt, die Zeit läuft aus. Das ist das Endspiel. Wir wollen einen Deal, aber nicht um jeden Preis.
Da klang er ein bisschen genervt, der Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, heute Morgen hier im DLF. Kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen. Alles in allem, seit fast 5 Jahren wird ja über den Brexit diskutiert, gerungen, verhandelt. Ach. Seit dem 1. Februar ist Großbritannien offiziell raus aus der EU, aber derzeit ja noch in der Übergangsphase. Und das Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien für die Zeit danach, also ab dem 1. Januar 2021, das steht mal wieder auf der Kippe. Zumindest hat Boris Johnson das so angedeutet. Ich habe mich also mental schon darauf eingestellt, einen kleinen Vorrat an Shortbread-Keksen anzulegen. Nee, im Ernst. Ein No-Deal-Brexit hätte wirklich ernste Konsequenzen. Warum aber unser Korrespondent Peter Kapern in Brüssel vorsichtig Entwarnung gibt, das hören wir gleich. Und im zweiten Teil dieser Episode schauen wir nochmal auf die US-Präsidentschaftswahlen. Gestern Abend haben US-Präsident Donald Trump und sein Konkurrent Joe Biden jeweils noch TV-Fragestunden abgehalten, und zwar in Florida und in Pennsylvania. Beide Bundesstaaten sind sogenannte Swing States. Und wieso das Abschneiden in diesen Staaten wahlentscheidend ist und wer da wo gerade die Nase vorn hat, das besprechen wir ebenfalls. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 16. Oktober 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Es wird mal wieder oder besser gesagt immer noch gerungen um den Brexit. Aber wenn es nach Boris Johnson geht, vielleicht nicht mehr lang. Zumindest möchte er wohl den Anschein erwecken. Nur wenn die EU, Zitat, fundamental ihre Haltung ändere, sehe er noch eine Chance für ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien ab dem 1. Januar. Das hat er heute Mittag gesagt. Und das, nachdem die Zeichen von EU-Seite gestern beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs eigentlich eher auf Kompromissbereitschaft standen. Über die Gemengelage habe ich mit Peter Kapern, unserem Korrespondenten in Brüssel, gesprochen. War dieses Statement von Johnson das, was man in Brüssel erwartet hat?
Na, eigentlich schon, weil beide Seiten haben ja immer wieder in den Verhandlungen betont, wenn wir nicht das erreichen, was wir erreichen wollen, dann werden wir kein Abkommen schließen. Das ist ja eigentlich auch ein Normalzustand in Verhandlungen, dass jemand in Verhandlungen etwas erreichen will und dass er sagt, nun, wenn ich das nicht erreichen kann, dann unterschreibe ich auch nichts. Das ist ja etwas eigentlich völlig Normales. Insofern kann das überhaupt nicht verwundern, dass Boris Johnson dies gesagt hat. Ich finde, der Kern seiner Botschaft ist ein ganz anderer und den hat er schön verpackt, sodass er eigentlich gar nicht so sehr auffällt. Der Kern seiner Aussage ist doch, wir verhandeln weiter. Und wenn wir uns jetzt mal erinnern, was er am 7. September gesagt hat, da hat er gesagt, wenn wir am 15. Oktober nicht sehen können, dass es ein Abkommen gibt, dann brechen wir die Verhandlungen ab und bereiten uns nur noch darauf vor, dass wir in einen vertragslosen Zustand mit der Europäischen Union kommen. Das hat er am 7. September gesagt. Am 15. Oktober muss ein Abkommen erkennbar sein. Nichts ist erkennbar. Und ja, was macht Boris Johnson? Er verhandelt trotzdem weiter. So, und wenn jemand eine Deadline setzt, so wie Boris Johnson, und diese Deadline dann ein weiteres Mal kassiert, was macht man dann? Dann besorgt man sich eine Posaune, eine Trompete und eine Pauke und dann haut man kräftig drauf und tutet richtig rein, damit man viel Geräusch macht und das eigene Einknicken dann gar nicht mehr so auffällig ist.
Also meinst du, genau, jetzt
das
eher
ist
so ein
erstmal in der Substanz. Boris Johnson ist eingeknickt.
Das ist jetzt eher so ein Theaterdonner, meinst du, dass man sagt, naja, aber wir haben ja auch noch, aber eigentlich will man darüber hinwegtäuschen, dass man, wie du sagst, einknickt.
Es ist kein Theaterdonner. Er muss seinen Wählern klar machen, dass er das Gegenteil von dem tut, was er angekündigt hat. Ein weiteres Mal das Gegenteil von dem tut, was er angekündigt hat. Und dafür hat er diese Taktik gewählt.
Und wie kommt das Ganze jetzt auf Seiten der EU an? Also welche Reaktionen hörst du da?
Also es gibt so verschiedene Interpretationsansätze. Das eine ist, also ich will nicht sagen, man ist belustigt, aber man hat damit gerechnet, dass Boris Johnson diese Deadline natürlich wieder kassiert, die er da selbst gezogen hat. Insofern ist da auch ein wenig Amüsement dabei, ein ganz kleines bisschen. Im Wesentlichen nimmt man das aber ganz kühl zur Kenntnis, wie beispielsweise die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die hat gesagt, naja, wir fahren am Montag nach London, wie wir es geplant haben, und dann wird verhandelt. Und wir wollen ein Abkommen, aber wir wollen es nicht um jeden Preis. Und so ist das von ganz vielen Staats- und Regierungschefs zu hören, die einfach sagen, wir müssen weiter dran arbeiten und wir hoffen, dass wir es schaffen, aber wir können es nicht garantieren. Und dann gibt es auch in Insiderkreisen hier in Brüssel, also bei Leuten, die ganz eng mit diesem Verhandlungsteam zu tun haben und sehr gut informiert sind, gibt es auch ein wenig Befremden und Entsetzen darüber, dass Boris Johnson wieder diese Begriffe Australien und Kanada hervorgekramt hat. Da hatten alle gedacht, das sei doch längst erledigt.
Und genau, vielleicht kannst du das nochmal genau erklären. Was hieße das im Einzelnen? Also mit Kanada gibt es quasi eine Art Handelsabkommen, mit Australien nicht wirklich.
Naja, es gibt ein Handelsabkommen mit Kanada. Das ist ein klassisches Free Trade Agreement. Da geht man hin und sagt, für die und die Warengruppen erheben wir jetzt keine Zölle mehr. Bei den und den Warengruppen dürft ihr so und so viel zu uns importieren, wenn wir von den und den Warengruppen so und so viel zu euch exportieren dürfen. Das ist das klassische Free Trade Agreement. Das heißt, es wird nur die Zölle und die Quotierung wird nur für einen Teil von Waren aufgehoben. Über Dienstleistungen steht in solchen Abkommen normalerweise gar nichts drin. Achtung, Dienstleistungen, Finanzmarkt, London, man ahnt, wie wichtig das für London ist. Trotzdem reitet Boris Johnson heute wieder auf dem Kanada-Abkommen herum. Aber es bleiben eben viele Zölle, viele Quotierungen bestehen. Und es gibt noch etwas. Diese Free Trade Agreements, das ist die Position der Europäischen Union von Anfang an gewesen, die kann man mit Ländern abschließen, die weit weg sind. Aber zwischen dem Vereinigten Königreich und Europa liegen nur ein paar Dutzend Kilometer. Das heißt, die Wettbewerbsmacht, die da entwickelt werden kann, wenn beispielsweise die Briten anfangen, ihre Industrien zu subventionieren oder Umweltstandards zu senken oder so etwas, das hätte unmittelbare, massive Auswirkungen auf diese Wirtschaftsbranchen auf dem Kontinent. Und deswegen hat die Europäische Union immer gesagt, wir wollen mehr als ein Free Trade Agreement. Wir brauchen etwas anderes wegen der Nähe. Und deswegen kommt ein Canada-Style Agreement für uns nicht in Frage. Und noch ein letztes. Wenn man hingeht und aus der ganzen schönen Warenwelt, die es bei Amazon und sonst wo überall gibt, Dinge herauspickt und im Einzelfall immer verhandelt, hierauf liegt der Zoll so hoch, künftig soll er nur noch so hoch sein, der Zoll auf Fleisch wird um so und so viel Prozent gesenkt, der auf Autoteile wird um 3% erhöht, die Quotierung für Käse ist so, für den anderen Käse aber anders. So etwas auszuhandeln, das dauert 5, 6, 7, 8 Jahre, das ist überhaupt kein ungewöhnlicher Zeitraum. Für dieses Handelsabkommen, das mit den Briten da ausgehandelt werden soll, bleiben aber nur 7 Monate von Beginn der Verhandlung, vom März bis zum 31. Dezember. 9 Monate, mehr nicht. Und deswegen hat die Europäische Union gesagt, ein solches Kanada-Style-Abkommen geht gar nicht technisch, ist überhaupt nicht auszuhandeln. Und deswegen ist jetzt in Brüssel, im Europaparlament, bei denen, die sich da auskennen mit den Verhandlungen, die sind einigermaßen entsetzt darüber, dass Boris Johnson diese olle Kamelle, die schon längst abgeräumt schien in den Verhandlungen, jetzt wieder hervorgeholt hat. Und vielleicht noch ein ganz kurzes Wort, Katharina, zu Australien.
Genau.
Ich glaube, das ist nichts anderes als ein politischer Euphemismus. Es gibt kein Handelsabkommen mit Australien. Ja. Boris Johnson will aber die Möglichkeit haben, selbst bei einem Scheitern der Verhandlungen seinen Leuten erklären zu können, er hätte etwas erreicht in diesem Scheitern. Nämlich ein Australia-Style-Handelsabkommen. Was heißt kein Handelsabkommen, aber ein Australia-Style-Handelsabkommen klingt einfach besser, als wenn er hingehen müsste, um zu sagen, wir sind gescheitert, wir haben nichts erreicht.
Lass uns mal noch auf die Inhalte gucken. Er sagt jetzt, es bräuchte eine fundamentale Änderung der Haltung der EU. In welchen Bereichen wäre die überhaupt denkbar oder für wie wahrscheinlich hältst du das, dass die EU da überhaupt einlenkt?
Es ist doch völlig klar, dass wenn zwei Parteien miteinander verhandeln und unterschiedliche Forderungspakete sich präsentieren, wenn man zu einem Agreement kommen will, dann werden beide Seiten aufeinander zugehen müssen. Und es ist ja nicht nur so, dass Boris Johnson jetzt verlangt, dass die EU ihre Position fundamental ändern muss. Wenn ich an den Beschluss der EU-Staats- und Regierungschefs von gestern Abend erinnern darf, die haben ja mit Blick auf die Verhandlungen auch gesagt, dass Großbritannien jetzt die Schritte machen muss, die nötig sind, damit man überhaupt ein Agreement erreichen kann. Also das ist eine Forderung, die werfen die sich da gegenseitig an den Kopf bei diesen Verhandlungen. Am Ende werden sich beide bewegen müssen. Die Europäer werden einsehen müssen, dass sie nach dem Brexit nicht so in britischen Gewässern fischen können, wie das jetzt während der britischen EU-Mitgliedschaft der Fall ist. Und die Briten werden einsehen müssen, dass die Europäer nicht tatenlos zusehen, wenn beispielsweise Großbritannien die Chemieindustrie, um nur einfach mal ein Beispiel zu konstruieren, die Chemieindustrie mit Subventionen pampern würden, die Umweltauflagen absenken würde, um dafür zu sorgen, dass europäische Chemiekonzerne ihre Arbeitsplätze aus der EU nach Großbritannien verlagern. Da wird die EU nicht tatenlos zusehen. Und deswegen wird man sich aufeinander zubewegen müssen im Bereich Level Playing Field, im Bereich Fischerei und im Bereich Streitschlichtung. Das sind die drei großen Streitfelder, die seit Monaten ungelöst sind.
Und jetzt hast du gerade den Gipfel eben gestern, beziehungsweise der ist heute zu Ende gegangen, angesprochen. Ich fand ganz interessant, dass gestern Abend ja schon Merkel doch auch zumindest in gewisser Weise ein bisschen mehr Kompromissbereitschaft signalisiert hat oder gesagt hat, naja, wir verstehen ja auch, dass eben Großbritannien diese Unabhängigkeit will. Anders als jetzt zum Beispiel Macron, der ja dann doch eher einen härteren Kurs fährt. Hast du das Gefühl also, dass die EU in sich geschlossen dasteht?
Im Prinzip ja. Das muss sich aber vor allem am letzten, vorletzten Tag der Verhandlungen erweisen. Also es ist in der Tat so, dass die EU gestern erst einmal den Briten ganz klar klare Kante gezeigt hat. Die haben auch, um zu zeigen, dass sie Schulter an Schulter stehen, einen ziemlich klaren Ton angeschlagen, haben gesagt, ihr seid es, die euch bewegen müssen, nicht wir, sondern ihr seid da in der Bringschuld. Das ist auch ein bisschen eine Reaktion darauf, dass Boris Johnson in den letzten Wochen wieder versucht hat, die EU-Länder auseinander zu dividieren. Das ist ein bisschen eine Reaktion auf dieses Binnenmarktgesetz, das die Briten erlassen haben und was die EU als kompletten Vertrauensbruch erachtet. So, deshalb gestern dieser Schulterschluss und diese feste Botschaft. Gleichzeitig die Signale von Angela Merkel, wir wissen, dass auch wir Kompromisse eingehen müssen. Aber natürlich fallen den Deutschen diese Kompromisse leichter als den Franzosen, weil die französischen Fischer, die holen, wenn ich die Zahl richtig präsent habe, ich glaube 80% ihrer Fänge, ihrer Fischfänge aus britischen Gewässern, die brauchen einen neuen Job, neue Geschäftsfelder, wenn das wegfällt. Das heißt also, Emmanuel Macron steht da auch, was die Fischerei angeht, unter erheblich größerem Druck als Deutschland beispielsweise. Die deutsche Fischerei in britischen Gewässern ist ökonomisch im Prinzip irrelevant. Da müssen wir nicht drum rumreden, auch wenn da ein paar Schicksale dranhängen. Aber ökonomisch ist das irrelevant. Insofern muss man aufpassen, dass man innerhalb der EU diese Geschlossenheit nicht verliert. Und auch Macron muss irgendwie mitgenommen werden. Dem muss auch gezeigt werden, pass auf, wir lassen dich mit dem Problem bei der Fischerei nicht alleine. Und da könnte man jetzt mal verweisen auf den 7-Jahres-Haushalt, der da vor ein paar Monaten beschlossen ist und der jetzt noch mit dem Parlament, mit dem Europaparlament verhandelt wird. Da sind 5 Milliarden eingeplant für die Härten, die der Brexit hervorruft, um die abzumildern. Also die Möglichkeiten, dieses Fischereiproblem zu lösen, die sind vorhanden. Und ich würde einen Besen fressen, wenn diese Verhandlungen am Thema Fischerei scheitern würden.
Okay, das heißt, ich höre jetzt raus, du bist dann doch nicht ganz so pessimistisch, wie ich jetzt vielleicht war. Ich dachte tatsächlich so, okay, der No-Deal-Brexit steht bevor.
Nein, ich bin da eigentlich bin ich nicht so pessimistisch. Denn wenn man einfach mal einen Schritt zurücktritt und sich das große Bild anschaut, dann würde dieser No-Deal-Brexit einfach schrecklich sein. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Wirtschaft sowieso am Boden liegt, das kann doch niemand gebrauchen, da noch einen weiteren Wirtschaftseinbruch. Die Unternehmensverbände in Großbritannien laufen heute schon Sturm nach dieser Stellungnahme von Boris Johnson, als er gesagt hat, jetzt bereitet euch endlich anständig vor auf den No-Deal. Die sagen, das können wir gar nicht, wir haben gar nicht mehr die Mittel, die Ressourcen, das Personal dafür, weil wir haben diesen Zinnober ja schon mal finanziert, haben Waren gehortet und haben uns vorbereitet und haben es doch nicht gebraucht. Also da ist auch großes Entsetzen in der britischen Wirtschaft über dieses Vorgehen, vermeintlich geschickte Vorgehen ihres Ministerpräsidenten. Also ich kann einfach nicht glauben, dass diese die Wand fahren sollte. Mit ein wenig Common Sense kriegt man das Ding eingetütet, da bin ich überzeugt.
Das finde ich ein sehr doch eher beruhigendes Schlusswort, Peter. Vielen Dank für die Einschätzung.
Bitteschön.
Ich bin ja eigentlich natürlich totaler Fan von Podcasts und Audio im Allgemeinen. Aber bei manchen Themen und Erklärungen denke ich mir schon, da wäre jetzt eine schöne Visualisierung hilfreich. Ich versuche mal so gut wie möglich ein Bild im Kopf hervorzurufen. Wir stellen uns vor, die Karte der USA. Die sieht, finde ich, ja so ein bisschen aus wie ein Einkaufswagen mit einem sehr tiefen, dicken Korb vorne links und den kleinen Rollen unten und dann so einem Griff oder ja Henkel oben rechts. Wenn wir auf die Umfragewerte im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen schauen, dann ist diese Karte in einigen Bundesstaaten sehr klar eingefärbt. Also wir haben blau, demokratisch, vor allem vorne links, sozusagen an der Spitze des Einkaufswagens. Das ist die Westküste mit Staaten wie Kalifornien und Oregon. Dann haben wir oben rechts den Griff des Einkaufswagens, ebenfalls blau, demokratisch, zum Beispiel New York, Vermont, New Jersey und so weiter. Und der Korb und Boden, das Zentrum und der Süden der USA, das wird traditionell eher von den Republikanern gewonnen, ist also rot. Aber es gibt eben diverse Flecken auf dieser Karte oder diesem Einkaufswagen, die schraffiert oder grau sind. Das sind die Swing States. Und da wird mal so gewählt. Entsprechend umkämpft sind diese Bundesstaaten im US-Wahlkampf. Und genau darüber habe ich mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon gesprochen. Sie hat als erstes nochmal kurz die Grundzüge des amerikanischen Wahlsystems erklärt und warum die Swing States also so entscheidend sind. Das hängt mit dem Electoral College zusammen. Das sind die Wahlleute, die die Amerikanerinnen und Amerikaner wählen. Und da geht es in den Bundesstaaten dann nach dem Prinzip »The winner takes it all«. Was heißt das genau?
Ja, das heißt, dass Joe Biden oder Donald Trump die Mehrheit der Stimmen in den USA gewinnen könnten, die sogenannte Popular Vote, aber trotzdem nicht Präsident werden. Das ist auch schon vorgekommen. Hillary Clinton hatte vor 4 Jahren 3 Millionen Stimmen mehr als Donald Trump. Sie wurde trotzdem nicht Präsidentin, weil sie nicht die Mehrheit der Elektoren gewonnen hat. Jeder Staat stellt sogenannte Wahlmänner und Wahlfrauen. Es hängt von der Größe ab, wie viele das sind. Zum Beispiel in Kalifornien, da sind es 55, weil das ein sehr bevölkerungsreicher Staat ist. In Wisconsin sind es nur 10. Und der Gewinner muss die Mehrheit im Electoral College, im Wahlmännergremium gewinnen. Er braucht 270 Stimmen von 538. Und das heißt, es ist auch entscheidend, wie er in den einzelnen Staaten abschneidet. Es reicht nicht nur unglaublich viele Amerikaner im Bundesstaat New York und in Kalifornien für Joe Biden zu begeistern, damit sie ihn wählen, sondern er muss eben auch in der Breite erfolgreich sein.
Nun ist es ja so, dass quasi die Staaten, also zumindest ein Großteil des Landes, ja schon so grob eingeteilt ist. Man kann sagen, also die Demokraten gewinnen eher an der Westküste und im Nordosten, die Republikaner oft in der Mitte und im Süden von den USA. Aber es gibt Ausreißer bzw. ja so eine Art Wackelkandidaten, die Swing States, die bei jeder Wahl so ein bisschen anders wählen. Welche stehen da im Fokus?
Dieses Jahr gibt es eher mehr Staaten, Swing States oder Battleground States, wie hier auch gesagt wird, also umkämpfte Staaten, die, auf die man schaut. Ganz wichtig ist natürlich Florida. Wer die Wahl gewinnen will, der braucht Florida, die Stimmen der Wahlmänner und Wahlfrauen von Florida. Aber wichtig sind eben auch Staaten wie Michigan, wie Wisconsin und Pennsylvania. Pennsylvania ist hauchdünn letztes Mal an Donald Trump gegangen und da liegen Biden und Trump derzeit auch sehr eng beieinander. Aber inzwischen hat sich das eben erweitert. Man schaut inzwischen auch sehr genau auf Staaten wie North Carolina, South Carolina, Georgia. Da hat sich die Demografie verändert. Und zum ersten Mal, wo man früher gar nicht hingeguckt hätte, auch Texas. Mhm. Texas wird nicht demokratisch werden, aber da bewegt sich was.
Das heißt also, genau, das habe ich nämlich gelesen, dass die Demokraten da zumindest Hoffnung haben, dass man da doch eben Stimmen holen kann. Worauf begründet ist diese Hoffnung?
Ja, Texas ist eigentlich jetzt viele Jahre schon ein republikanischer Staat. Aber 2018 im Senatsrennen ist der Demokrat Beto O'Rourke gegen den Republikaner Ted Cruz angetreten. Und O'Rourke kam sehr nah dran zu gewinnen. Das war das beste Abschneiden seit über 30 Jahren. Und es waren noch andere Positionen, die damals sehr umkämpft waren zwischen Republikanern und wo die Demokraten gut abgeschnitten haben. Der Grund liegt daran, nach Ansicht vieler Experten, dass sich auch da die Demografie verschoben hat, mehr gebildete Wähler und vor allem rund um die Universitäten, um die Colleges, sehr viele weiße Wähler sich für die Demokraten entscheiden. Weiße Wähler, die sich ansonsten in Texas eher traditionell für Republikaner entscheiden.
Jetzt hast du die Demografie angesprochen und Florida auch genannt. Da ist ja, das gilt ja so ein bisschen als Rentnerparadies, um es mal platt zu sagen, aber also das ist einfach der Anteil an älteren Menschen über 60, glaube ich, relativ hoch. Das heißt, könnten die Seniorinnen und Senioren dann entsprechend in Florida die Wahlentscheidenden sein?
Ja, das ist unbedingt so. Du sagst ja schon richtig, es ist ein Rentnerparadies. Viele Menschen gehen nach Florida, um dort ihren Ruhestand zu verbringen. Gerade Menschen, die aus kalten Staaten im Norden der USA kommen. Und die werden in dieser Zeit, in der Zeit einer Pandemie, die bald 220.000 Tote in den USA gefordert hat, die werden anders wählen, als sie vor 4 Jahren gewählt haben. Corona ist bei der älteren Generation, bei den Rentnern, das entscheidende Thema bei den Wahlen, haben die Wahlforscher herausgefunden. Und man sieht es an den Umfragen. Joe Biden liegt in Florida deutlich vor Donald Trump. Donald Trump hat in dieser Woche seine Anstrengungen und wird es weiterhin tun, verstärkt, hat in Florida Wahlkampf gemacht. Gestern kam ja auch sein Fernsehgespräch mit Bürgern aus Florida. Aber Joe Biden war auch da und die Zahlen zeigen, dass er mit seiner Botschaft zu Corona, mit einem Plan, mit einem systematischen Ansatz, da anscheinend mehr verfängt als Donald Trump. Ich meine, Donald Trump hat auch gestern bei seinem Fernsehauftritt wieder davon geredet, das Virus verschwinde. Er verspricht einen Impfstoff vor der Wahl. Heute wird bekannt, dass auch Pfizer gesagt hat, wir sind frühestens Mitte, Ende November soweit. Es ist einfach ein großer Kontrast und wie gesagt, die Zahlen sprechen für Biden.
Und du hast jetzt dieses Fernsehbürgerbefragungsformat angesprochen. Das fand ja quasi, Trump war in Florida und zeitgleich hat dann Biden seinen Auftritt gehabt in Pennsylvania, was ja auch, wie du gesagt hast, ein Swing State ist. Und in Pennsylvania macht sich Biden schon auch Hoffnung, dass er das gewinnen könnte. Ist das realistisch oder wie will er das anstellen?
Ja, Biden hat einen Vorteil, er kommt aus Pennsylvania. In jeder Rede, bei jedem Auftritt verweist er darauf, dass er aus Scranton kommt, dass seine Eltern einfache Leute waren, dass er eben nicht wie Donald Trump, das braucht er gar nicht zu sagen, jeder weiß sofort, was er meint, dass er eben nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden ist. Pennsylvania hat eine Bevölkerung, die viel noch von Arbeitern geprägt ist, von Menschen ohne Abitur und Universitätsabschluss, von Menschen, die oft ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil eben die klassische Industrie es da nicht mehr gibt. Die hat Donald Trump ansprechen können vor 4 Jahren. Die hat Donald Trump für sich begeistern können. Da gab es wahrscheinlich 2 Hauptargumente. Viele dieser weißen Wähler mochten Hillary Clinton nicht, Männer vor allem, aber auch Frauen. Und Donald Trump hat ihnen gesagt, ich bringe euch wieder Jobs. Und er hat eine Sprache gesprochen, da kam er bei ihnen an. 4 Jahre später ist es so, dass das mit den Jobs nicht so gekommen ist, wie er es versprochen hat. Im Gegenteil, die Corona-Pandemie hat wirklich Millionen von Menschen in Arbeitslosigkeit getrieben. Und unabhängig davon haben auch die Handelskonflikte, die Donald Trump ja aktiv betrieben hat, Menschen Arbeit gekostet. In der Industrie, aber zum Beispiel auch in der Landwirtschaft, die Sojabauern, die nicht mehr nach China exportieren können. Und insofern hat Joe Biden durchaus Chancen, aber es ist ein völlig offenes Rennen, viel offener als in vielen anderen Swing States, auch weil Donald Trump es auch dieses Jahr wieder schafft, weiße Wähler, die ansonsten nicht wählen gehen würden, zu mobilisieren. Die Republikaner haben sehr viel mehr weiße Wähler, überhaupt Wähler, in den letzten Monaten dort registrieren können, als dies den Demokraten gelungen ist. Sodass Wahlforscher extrem vorsichtig sind, für Pennsylvania Vorhersagen zu machen.
Lass uns vielleicht an dritter Stelle noch auf Ohio schauen. Wer hat da die Nase vorn?
Ohio ist ja, das geht mal hier, mal dahin. Es war lange Zeit sehr demokratisch. Vor 4 Jahren, 2016, ist Ohio an Donald Trump gegangen, aber wirklich hauchdünn. Und auch da ist es ganz interessant hinzugucken, wie sich in so einem Bundesstaat das verteilt. Die Städte, aber inzwischen eben auch die Vorstädte, und das ist anders als 2016, die sind mehrheitlich in den Umfragen pro Biden. Frauen sind massiv pro Biden. Selbst die Frauen, die 2016 noch Donald Trump gewählt haben, die laufen ihm in Scharen weg. Und das bildet sich auch in Ohio ab. Die ländlichen Gegenden, besonders in der Mitte und im Süden des Bundesstaates, ne, die sind immer noch sehr stark für Trump, sehr deutlich. Aber auch da sieht man, der Vorsprung ist knapper geworden. Und was man auch gesehen hat, in Ohio sind die Wahllokale offen seit dem 6. Oktober. Und da können Menschen jetzt schon persönlich ihre Stimme abgeben. Es gibt ganz, ganz lange Schlangen beim frühen Wählen, ein hohes Wähleraufkommen. Und das lässt auf Demokraten schließen. Republikaner warten, das ist die Erfahrung der Wahlforscher, eher bis zum Wahltag, um persönlich ihre Stimme abzugeben. Also das wird sehr spannend sein, ob Ohio wieder demokratisch wird. Die Chancen stehen nicht schlecht. Die Trump-Kampagne, die ja deutlich weniger Geld zur Verfügung hat als Bidens Kampagne, der sehr viel Geld einsammelt, auch von vielen kleinen Spendern, die hat ihre Anzeigen aus Ohio zurückziehen müssen, weil einfach wohl das Geld fehlte oder weil sie angenommen haben, sie haben es nicht nötig, schwer zu sagen. Aber Joe Biden hat in diesem Fernseh- und Social-Markt kräftig investiert.
Du hast jetzt gesagt, also es wird ja zum Teil schon gewählt und zum Teil sind aber auch die Umfragewerte sehr knapp. Das heißt, die Frage ist, da wird ja auch immer vorgewarnt, wie verlässlich sind jetzt wirklich solche Umfragewerte oder wie viel kann sich da auch noch tun bis zum Wahltag oder bis zum Ende des Wahltags?
Sagen wir es so, die Wahl 2016 und die wirklich falschen Vorhersagen, dass Hillary Clinton sicher siegen würde, die sitzen hier allen im Nacken. Die sitzen ganz normalen Leuten im Nacken, die nicht sicher sind, ob sie den Umfragewerten trauen dürfen. Die sitzen aber auch den Wahlforschern und denen, die sich mit den Zahlen befassen, sehr im Nacken. Deswegen gibt es zum Beispiel interessanterweise nicht nur die Tabellen, wie wir sie aus Deutschland kennen, so viel für den einen Kandidaten, so viel für den anderen Kandidaten, sondern es gibt eine eigene Spalte, die heißt: Wenn die Umfragewerte so falsch lägen wie 2016 und 2012, wie würde es denn angesichts der aktuellen Umfragewerte dann ausgehen? Okay. Also man hat sozusagen schon einen Negativbonus eingepreist. Und wenn wir da zum Beispiel mal auf jetzt gucken, die aktuell zusammengefasste Umfrage, wie sie die New York Times veröffentlicht, fließen also alle Umfragen, die überall gemacht werden, in den Bundesstaaten ein. Da sind für die USA insgesamt, gibt es einen Vorsprung von Joe Biden von 10%. Wenn alles so falsch laufen würde wie 2016, dann wären es immerhin noch 7%. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Pennsylvania, worüber wir gerade geschaut haben, mal gucken, da sehen die Umfragen derzeit ein Plus von Biden voraus. Wenn die Umfragen wieder falsch liegen, wären es +3. Aber wie gesagt, so Faktoren wie viel Wähler, die vielleicht in keiner Umfrage irgendwas gesagt haben, die 2016 überhaupt nicht dabei waren. Wie viel von denen können die Republikaner noch mobilisieren? Und dass Donald Trump mobilisieren kann, das ist ja ganz klar. Das ist ja auch ein Grund, warum er zurück wollte in den Wahlkampf.
Also entschieden ist für die Wahl am 3. November noch lange nichts. Aber jetzt haben wir ein bisschen besseren Überblick über die Ausgangslage. Und das war's vom Podcast Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag. Feedback erreicht uns per Mail dertag@deutschlandfunk.de. Ich heiße Katharina Peetz, sage danke fürs Interesse und bis bald.